Kapitel 12. Seelische Nöte. Ich bin der Standortpfarrer. Nun werden Sie sich wundern und fragen, was soll denn das, ein Standortpfarrer? Der Standortpfarrer machte auf Frank einen angenehmen Eindruck. Er war in Zivil, hatte eine freundliche, leise Stimme und lächelte unaufhörlich, auch während er sprach. Aber Frank wollte jetzt keine angenehmen Eindrücke. Es war Montagvormittag und der Morgen war grausam gewesen. Es war, als hätten sich die Fahnenjunker bei ihnen für die zwei verlorenen Wochenendtage rächen wollen, und Frank hatte das Gefühl, besonders schlecht weggekommen zu sein. Beim Revierreinigen hatte ihre Stube ausgerechnet das Klo zugeteilt bekommen und Fahnenjunker Tietz hatte Frank ein und dieselbe Schüssel dreimal nachschrubben lassen. Bei der Stuben- und Spindkontrolle hatte Fahnenjunker Heidmann, nachdem er Frank alle seine Hemden neu auf DIN A4 hatte falten lassen, noch einmal mit dem Finger über den Spind gewischt, »Sehen Sie mich noch«, gesagt und dazu imaginären Staub in die Luft gepustet, und Frank hatte nach einem Lappen laufen und oben auf dem Spind damit herumwischen müssen. Beim Antreten der Kompanie war er, seines Beines wegen, das besonders beim Laufen auf der Treppe ziemlich schmerzte, als letzter unten angekommen und war von Feldwebel Meier zusammengebrüllt worden, dass es nur so eine Art gehabt hatte. Beim Frühstück hatte ihn eine Gruppe älterer Soldaten aus der Reihe gedrängelt und beim Marsch zum Unterrichtsgebäude hatte Feldwebel Meier ihn persönlich zu Klump zu hauen gedroht, weil er Neuhaus in die Hacken getreten hatte, obwohl der POA Neuhaus, der sich immer mehr zum Ärgernis entwickelte, mit seiner tänzelnden Stolperei selbst schuld daran gewesen war. Und jetzt saß Frank im Unterrichtssaal in der letzten Reihe und nahm sich vor, den Standortpfarrer, angenehme Erscheinung hin, angenehme Erscheinung her, nicht zu mögen, während neben ihm Leppert unaufhörlich Zigaretten auf Vorrat rollte. Auch die anderen etwa 100 Kameraden der 4. Kompanie waren nicht ganz bei der Sache. Viele schienen mit den Stühlen, auf die man sie gesetzt hatte, schlecht zurechtzukommen. Es wurden alle nur möglichen Sitzpositionen ausprobiert, Oberkörper pausenlos vor- und zurückgelehnt, Arme wurden verschränkt und wieder entschränkt, Nägel gekaut, Köpfe gekratzt und es wurde mit den Füßen geschart, dass es eine helle Freude war. Der Standortpfarrer merkte von all dem nichts, oder wenn, dann ließ er sich nichts anmerken. Er lächelte und redete und redete und lächelte. »Zunächst einmal möchte ich Ihnen dies sagen. Ich bin immer für Sie da. Sie können sich jederzeit bei Ihren Vorgesetzten abmelden und zu mir kommen und mit mir reden. Und wenn ich jederzeit sage, dann meine ich das auch jederzeit. Das ist Ihr gutes Recht. Und Sie können mit mir über alles reden. Es müssen keine religiösen Dinge sein. Ich weiß, wie es ist, wenn man hierher kommt. Ich weiß, wie bedrückend das viele von Ihnen empfinden mögen, wie man Sie hier oft behandelt. Ich weiß, was für kleine und erbarmungswürdige Wichte Ihre Vorgesetzten manchmal sind.« Das ließ nun alle doch ein bisschen aufhorchen. Solche Worte hatten die Rekruten hier noch nicht gehört. Der Standortpfarrer eroberte ihre Herzen im Sturm. Das Gescharre und Gerücke und Geschubbere hörte nach und nach auf und alle spitzten die Ohren. Er kriegt sie alle. Er ist ein verdammter Schleimer, dachte Frank missmutig. Und wie ausgeliefert und einsam man sich fühlen kann, wenn man von heute auf morgen in eine Welt gestoßen wird, in der man zunächst einmal das Gefühl haben muss, nichts wert zu sein, nicht zu gelten. Der Pfarrer redete sich warm und sein Publikum war immer mehr in Bann geschlagen. Es gab viel Grinsen und zustimmendes Kopfnicken unter den Rekruten, woraufhin er gleich noch eine Schippe drauflegte, wie Frank, der dem Mann immer weniger traute, dachte. »Du eitler Affe«, dachte er, »auch du gehörst dazu.« Und dann merkte er auch noch, dass ihn der Pfarrer von der Stimme her an Ralf Müller erinnerte. Das machte die Sache nicht besser. Er hatte denselben weinerlichen Unterton, wenn er redete, und er redete gerne, so viel war mal klar. »Auch ich war mal in ihrer Lage«, fuhr er fort, »auch ich war einmal Wehrpflichtiger, und deshalb habe ich damals, als die Stelle frei wurde, auch gerne die Möglichkeit ergriffen, hier Standortpfarrer zu werden. Denn es sind schon viele in ihrer Situation verzweifelt und haben nicht mehr aus noch eingewusst. Immerhin hat man sie völlig aus ihrem normalen Leben herausgeholt. Sie wurden sozusagen aus der Mitte ihrer Familien, ihrer Freunde gerissen. Viele wurden von ihrer Freundin getrennt.« Jetzt bemerkte Frank, wie er doch ein wenig weich wurde. »Der Mann ist gut«, dachte er. »Da kann er noch so sehr wie Ralf Müller klingen. Ralf Müller ist ein Waisenknabe dagegen.« Seine Kameraden waren jetzt ganz still, manche nickten immer noch vor sich hin, andere schluckten schon schwer, und Schmidt, der auf der anderen Seite neben Frank saß, klimperte verdächtig mit den Augenlidern. Nur Leppert drehte weiter Zigaretten, eine um die andere, und Frank dachte, wenn das hier so weitergeht, dann gibt es gleich eine Heulerei wie bei Tante Erika damals, als beim Sissi-Film Sissi ihre Tochter zum ersten Mal in Venedig wieder sah und die Italiener alle La Mamma riefen, aber dann kriegte der Pfarrer gerade noch die Kurve und wechselte das Thema, ließ sich kurz über das Problem der verschiedenen Konfessionen aus. »Gerade hier sind ja auch viele katholische Kameraden aus dem Rheinland. Ist es nicht so?« sprach über die Rüstzeit. »Rüstzeit, was soll das heißen?« klärte sie über ihre diesbezüglichen Rechte auf. »Nehmen Sie Ihre Rüstzeit, es ist Ihr gutes Recht, und schärfte ihn noch einmal eindringlich ein, sofort zu ihm zu kommen, sollten Sie jemals seelische Nöte verspüren. Ich weiß, wie das ist.« Dann segnete er sie alle, jedenfalls sagte er das, ich möchte sie alle segnen. Und Frank, der eher gottlos aufgewachsen war, fragte sich dann doch, ob das jetzt ein astreiner, kirchlich genormter Segen war oder nur eher eine beiläufige Redensart. Muss er nicht die Finger dazu heben oder so etwas, fragte er sich und spielte schon mit dem Gedanken, da einmal nachzuhaken. Aber da war der Standortpfarrer, statt einfach aufzuhören, wie Frank es langsam für angebracht gehalten hätte, schon wieder bei den seelischen Nöten. Jederzeit, rief er aufmunternd, jederzeit können Sie zu mir kommen. Es ist Ihr gutes Recht. Sagen Sie einfach, Sie wollen zum Standortpfarrer und dann kommen Sie zu mir. Jederzeit. Frank reichte es jetzt. Er hob den Arm. Eine Frage, rief er. Alle seine Kameraden drehten sich nach ihm um und sahen ihn neugierig an. Ja, bitte, sagte der Standortpfarrer erfreut. Geht das wirklich immer? Ich meine, kann ich einfach mitten im Gelände, was weiß ich, beim Tarnen oder so, oder in der niedrigsten Gangart oder so, kann ich da einfach sagen, ich muss mal eben zum Standortpfarrer und dann lassen die mich gehen? Jetzt drehten sich alle Köpfe zurück zum Standortpfarrer. Herr Pionier, worauf wollen Sie hinaus? Sagte der. Die Köpfe drehten sich zurück zu Frank, der jetzt schon bereute, damit angefangen zu haben. Ja nun, das ist doch wichtig, sagte er. Heißt jederzeit, nun, dass ich einfach so gehen kann, oder muss ich warten, bis Mittag ist oder so? Der Standortpfarrer zögerte mit seiner Antwort. Er schaute Frank forschend an und kniff dabei die Augen zusammen wie ein Kurzsichtiger. Ich rede hier nicht über irgendeinen Schabernack, Herr Pionier. Wie ist Ihr Name? Lehmann. Lehmann, hier geht es um existenzielle Nöte. Aber bitte, wenn Sie mich so fragen, im Prinzip ja, im Prinzip können Sie jederzeit zu mir kommen. Und ich bitte Sie auch wirklich, das zu tun, wenn Sie Beistand brauchen. Aber vielleicht wollten Sie das gar nicht hören. Vielleicht wollten Sie sich nur ein bisschen lustig machen, nicht wahr? Die Kameraden sahen jetzt wieder zu Frank, und Frank ging ihre Köpfedreherei mittlerweile gehörig auf die Nerven. Es ist wie bei einem bescheuerten Tennisspiel, dachte er, aber der Standortpfarrer ging ihm noch mehr auf die Nerven als seine Kameraden, und er war überhaupt nicht bereit, hier den Rückzug anzutreten. »Wollte ich nicht«, sagte er, »wollte ich wissen.« »Dann ist ja gut«, sagte der Standortpfarrer. »Ja«, sagte Frank, der keine Lust hatte, es darauf beruhen zu lassen. »Muss man ja wissen«, nahm er den Faden wieder auf, »ist ja nicht so einfach.« Wenn ich also dann mitten im Gelände bin und plötzlich habe ich das Bedürfnis, zu Ihnen zu gehen, dann kann ich einfach abhauen, oder was? Der Pfarrer seufzte. Wieso sollten Sie gerade mitten im Gelände ein Problem haben, das Sie mit mir besprechen müssen, und das so dringend, dass Sie sofort gehen müssen, statt eben noch ein bisschen zu warten? Ja, sicher, sagte Frank, das ist natürlich die Frage. Was ist der richtige Zeitpunkt, ein Problem zu haben? Wer kann das wissen? Ich weiß es nicht, deshalb frage ich ja. Außerdem weiß ich auch nicht, was die angemessene Wartezeit ist, wenn man ein dringendes seelisches Problem hat, das mit Ihnen besprochen werden muss. Wie lange also kann oder muss oder sollte man sich innerlich auf später vertrösten, wenn das Problem aufkommt? Und wer entscheidet darüber? Jetzt kam etwas Unruhe auf. Einige seiner Kameraden schauten zurück zum Standortpfarrer, um zu sehen, was er dem entgegenzusetzen hatte. Andere schauten weiter nachdenklich auf Frank. Manche grinsten dabei, manche kratzten sich nachdenklich am Kopf. Und irgendwo rief sogar einer leise, »Genau!« »Wollen Sie mir nicht einfach sagen, worauf Sie hinaus wollen?« sagte der Standortpfarrer sanft. »Er kneift«, dachte Frank. »Nun«, sagte er, »das ist doch ein interessantes Problem. Der Begriff jederzeit ist eindeutig. Wenn Sie sagen, dass ich mich jederzeit abmelden kann, um zu Ihnen zu gehen, weil ich in seelischen Nöten oder sowas bin, und wenn es gleichzeitig so ist, dass diese seelischen Nöte ebenfalls jederzeit auftreten können, dann könnte ich doch im Gelände, wenn ich bei der niedrigsten Gangart oder wo auch immer in seelische Nöte komme, im Prinzip aufstehen, mich abmelden und zu Ihnen kommen.« »Immerhin sagen Sie, das sei unser Recht. Und wenn es unser Recht ist, dann muss es doch geregelt sein. Ist es denn eines der Rechte, wie sie auch bei Rechte und Pflichten der Soldaten durchgenommen wurden, ich meine ein gesetzlich verbrieftes Recht, oder ist es nur ein Gewohnheitsrecht und die konkrete Ausführung ist dann dem Gutdünken des jeweils entscheidenden Vorgesetzten überlassen?« Der Standortpfarrer schaute ihn schweigend an. Das ging ziemlich lange so und Frank war zwar einerseits gespannt auf seine Antwort, andererseits war er jetzt auch schon langsam peinlich davon berührt, dass er sich dazu hatte hinreißen lassen, sich vor so vielen Leuten zu exponieren. »Das ist das Falscheste, was man machen kann, dass man hier auffällt«, dachte er. »Man muss in Deckung bleiben. Stellung, Deckung«, dachte er, sich der Geländeübungen mit Fahnen und Kartiz erinnernd. »Deckung ist besser als Stellung«, dachte er. »Ich hätte den Quatschkopf einfach reden lassen sollen.« »Sie sollten sich über diese Dinge nicht lustig machen«, sagte der Standortpfarrer schließlich, und es lag eine gewisse Traurigkeit in seiner Stimme, von der Frank sich fragte, wo er sie plötzlich herholte. »So schlimm war es nun auch nicht, was ich ihm angetan habe«, dachte Frank. »Er kneift nicht nur, er macht auch noch einen auf Mitleid.« »Ich meine die Sache ernst«, fuhr der Standortpfarrer fort, »ich bin hier nicht zu Ihrer Belustigung. Und es wird noch manchen unter Ihnen geben, der es bitter nötig haben wird, sich einmal auszusprechen. Sie sind da vielleicht anders. Für Sie ist das vielleicht alles ein Spaß, aber Sie sollten auch mal ein bisschen genauer darüber nachdenken, worüber Sie sich lustig machen. Denn das könnte eines Tages einen Ihrer Kameraden davon abhalten, bei einem Trost zu suchen, der genau dafür da ist.« »Und das sind Sie«, sagte Frank, der jetzt keine Lust mehr hatte. Und er merkte, dass der höhnische Unterton, den er bei dieser Frage nicht verhindern konnte, bei seinen Kameraden nicht gut ankam. Er kneift zwar, aber das merke nur ich, dachte er. Der Mann ist geschickt, der lässt sich nicht festnageln. »Das bin ich«, sagte der Standortpfarrer. »Oder jedenfalls bin ich einer von denen. Und ich hoffe sehr für Sie, dass es Ihnen immer so gut gehen mag, dass Sie mich nicht brauchen. Aber ich bin trotzdem auch für Sie da, jederzeit.« Das war ja gerade die Frage, das mit dem jederzeit, konnte Frank sie nicht verkneifen, noch einmal nachzuhaken, aber nun kam unter seinen Kameraden eine gelangweilte, genervte Unruhe auf, sie scharrten wieder mit den Füßen und rückten auf ihren Stühlen hin und her, und Frank merkte, dass die Stimmung gegen ihn zu kippen drohte und beschloss, ab jetzt die Klappe zu halten. »Es ist aber keine Niederlage«, versicherte er sich zur Selbstberuhigung, »was kann ich dafür, wenn der Heini kneift«, dachte er. »Über solche Spitzfindigkeiten können wir gerne einmal in Ruhe diskutieren, wenn Sie in meinen Gesprächskreis kommen«, leitete unterdessen der Standortpfarrer gnädig zu einem anderen Thema über und ließ sich lang und breit über einen Gesprächskreis aus, zu dem er sie an jedem Mittwochabend herzlich einlud, und damit war Frank raus aus der Sache, wiewohl es ihn wurmte, dass der Mann Spitzfindigkeiten gesagt hatte. Er kneift nicht nur, dachte Frank, er hat nicht nur das letzte Wort, er tritt auch noch nach, und außerdem hat er das Problem nicht begriffen und ist auch noch stolz drauf, dachte Frank. Leppert, der die ganze Zeit über immer weiter Zigaretten gedreht hatte, verstaute sie nun in seiner Tabakpackung, und Frank sah ihm interessiert dabei zu, um sich von seinem Ärger über den Pfarrer und sich selbst abzulenken, und als Leppert das bemerkte, grinste er, holte 3 Zigaretten aus der Packung wieder heraus und hielt sie ihm hin. Frank steckte sie in seine Brusttasche. »Man sollte vielleicht wirklich mal ernsthaft mit dem Rauchen anfangen«, dachte er. »Leppert macht es richtig, der kümmert sich um die wirklich wichtigen Dinge.« Irgendwann hörte der Pfarrer dann doch noch auf zu reden, segnete sie alle noch einmal auf seine halbherzige Art und ging. Dafür trat nun ein Hauptfeldwebel vor sie hin, ein gemütlicher älterer Mann mit nur noch wenigen grauen Haaren auf einem großen fleischigen Kopf. Frank kannte ihn nur flüchtig, er gehörte zum zweiten Zug. Er trug eine Pappschachtel unter dem Arm und hielt sich nicht lange mit Vorreden auf. »So, Leute«, sagte er fröhlich, »jetzt kommt euer großer Moment, jetzt wählt ihr mal schön den Vertrauensmann. Ihr wisst ja alle, was der Vertrauensmann ist. Das ist euch ja schon bei Rechte und Pflichten der Soldaten alles erklärt worden. Nur so viel. Er ist euer wichtigster Mann. Er vertritt die Interessen der Mannschaftsdienstgrade in der Kompanie. Er vermittelt, wenn es sein muss, zwischen euch und euren Vorgesetzten oder wie es in den Vorschriften heißt, hat die Aufgabe, für ein gutes Verhältnis zwischen Mannschaften und Dienstgraden zu sorgen oder wie auch immer das da gerade heißt. Was weiß ich denn? Ich will es kurz machen. Ich will ja eine schöne, freie, geheime Wahl und vorher will ich eine schöne, freie, lebhafte Diskussion von euch. Das ist jetzt eure Sache. Da mische ich mich nicht lange ein. Wer macht den Versammlungsleiter?« Er schaute aufmunternd in die Runde. Niemand meldete sich. Köpfe wurden schamhaft gesenkt, Füße scharrten. Alle, so schien es, legten besonderen Wert darauf, in diesem Moment nicht aufzufallen. »Leute, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um schüchtern zu sein. Hier geht es um euren Mann. Hier brauchen wir Eigeninitiative. Guckt nicht mich an, guckt euch selber an. Ich brauche keinen Vertrauensmann, ihr braucht einen Vertrauensmann. Kranich, was ist mit Ihnen?« »Wie, Sie brauchen jetzt nicht, jawohl, Herr Hauptfeld, zu sagen, Kranich, das ist jetzt nicht wichtig. Sie sagen einfach, ja, prima, mache ich, und dann hat sich das. Kommen Sie mal nach vorne.« Der Angesprochene stand auf und ging mit rotem Kopf nach vorne zum Hauptfeldwebel. »So, Kranich, kein großes Ding, Sie sind der Versammlungsleiter. Sie organisieren jetzt mal schön die Wahl des Vertrauensmanns. Hier!« Er überreichte Kranich die Pappschachtel. »Hier ist alles drin, Stimmzettel, die Schachtel ist die Urne, nun mal los, ich bin gar nicht da.« Der Hauptfeldwebel schnappte sich einen Stuhl, setzte sich damit in eine Ecke des Raumes und schwieg. Der Pionier Kranich stand mit der Pappschachtel in beiden Händen da und schien nicht genau zu wissen, wo er war. »Na gut«, sagte er, »dann sollte man vielleicht mal...« »Setzen Sie sich ruhig hinter das Pult, Kranich. Dann können Sie auch die Pappschachtel abstellen. Sie sind hier der Boss jetzt, aber okay.« Der Hauptfeldwebel hob beide Hände in einer abwehrenden Geste. »Egal, ich bin gar nicht da. Beachten Sie mich gar nicht.« Kranich ging zum Pult und setzte sich. Er war immer noch rot im Gesicht. Er öffnete die Pappschachtel, schaut hinein, machte sie wieder zu und schob sie so weit wie möglich von sich weg an den Rand des Pults. »Ja, also«, sagte er, »erstmal brauchen wir natürlich auch Kandidaten.« »Und ob Sie die brauchen«, sagte der Hauptfeldwebel und lachte meckernd wie eine alte Ziege. Kranich sah zu ihm hinüber. »Schon gut«, sagte der Hauptfeldwebel, hörte auf zu lachen. »Tut mir leid, Kranich, ich bin gar nicht da.« »Okay«, sagte Kranich, dem die Entschuldigung des Hauptfelds gut getan zu haben schien, mit festerer Stimme. »Gibt es irgendwelche Kandidaten?« »Wie wär's mit dir, Kranich?« rief jemand aus dem zweiten Zug. »Genau«, rief ein anderer. »Kranich, mach du das.« »Ich«, sagte Kranich entsetzt, »nee, ich will das nicht.« »Nun seien Sie kein Frosch, Kranich«, dröhnte der Hauptfeldwebel aus der Ecke. »Sie sind doch ein guter Mann, uraltes Militär, Sie machen das doch ganz prima.« Er lachte wieder, jetzt aber leise und mit vorgehaltener Hand. »Ja gut, dann brauchen wir aber noch einen zweiten Kandidaten«, sagte Kranich. »Und ob Sie den brauchen, wir sind doch hier nicht in der DDR, Kranich, die machen sowas. Aber das sind die Kameraden von der anderen Feldpostnummer. Wir sind da ganz anders, 2 Kandidaten brauchen wir mindestens, eher 3. Was ist das sonst für eine bescheuerte Wahl? Den zweiten brauchen wir doch schon als Stellvertreter und einen Verlierer muss es doch auch noch geben.« Wer will denn dann mal? Und eine anständige Debatte will ich hören, dass mal richtig die Fetzen fliegen. Sie sind jetzt unter sich, das sollten Sie bedenken. Da kann man auch mal richtig Dampf ablassen. Ich bin da praktisch gar nicht da. Schmidt hob den Arm. Ich schlage Lehmann vor. Schmidt, hör auf mit dem Scheiß, Schnauze, fang ihn an und versuchte Schmidts Arm wieder herunterzuzerren. Das kommt nur von dem Gequatsche mit dem Pfarrer, dachte er. Er kannte das. Er hatte sowas schon geahnt, als Kranich nach Kandidaten gefragt hatte. Es ist wie in der Schule, dachte er. Denn genau das war ihm einmal in der 7. Klasse passiert. Er hatte die Klappe nicht halten können und war zum Klassensprecher gewählt worden. Später hatte das Gott sei Dank immer Martin Klapp gemacht. Der hatte sich geradezu darum gerissen, nachdem er Mitglied im KOB geworden war. Aha, rief der Feldwebel. Wer ist denn Lehmann? Frank hob die Hand. Ich bin Lehmann. Ich will nicht. Was soll das heißen, Sie wollen nicht? Wieso wollen Sie nicht? Das ist doch eine Ehre, verdammt nochmal, wenn der Kamerad Sie zum Vertrauensmann vorschlägt. Jetzt ist aber Schluss, rief Frank, dem der Hauptfeld langsam gehörig auf die Nerven ging. Sie sind überhaupt nicht da. Dafür bekam er nach einer Schrecksekunde donnernden Applaus. Der Hauptfeldwebel grinste dazu und nickte zufrieden. So ist es richtig, sagt er. So will ich das haben. Also Lehmann auch noch, sagt er zu Kranich. Nein, rief Frank, ich habe gesagt, ich will nicht. Und dabei bleibt das auch. Aha, sagte der Hauptfeld, wollen Sie Ihre Kameraden im Stich lassen? »Ich will überhaupt niemanden im Stich lassen«, rief Frank, dem langsam die Panik kam. »Jetzt nicht auch noch das«, dachte er, »jetzt nicht auch noch Vertrauensmann. Ich brauche ein Argument«, dachte er, »dringend und irgendein Gutes dazu. Ich will überhaupt niemanden im Stich lassen«, wiederholte er, um Zeit zu schinden. »Aber wenn das hier ordnungsgemäß abläuft, entwickelt ihr eine erste Verteidigungslinie, dann gibt es nicht nur ein passives und ein aktives Wahlrecht, sondern auch so etwas wie das Recht, nicht gewählt zu werden. Sonst ergibt das doch überhaupt keinen Sinn.« Letztendlich strickte er diesen Gedanken aus dem Stegreif weiter fort. Ich muss sie verwirren, dachte er. So verwirren, dass sie mich für einen Spinner halten, für blöd und sowas. Sonst ist alles verloren. Sonst wählen sie mich. Letztendlich hätten wir eigentlich das verdammte Recht, überhaupt keinen Vertrauensmann zu wählen. Niemand kann uns zwingen, einen zu wählen, der für ein gutes Verhältnis zwischen Mannschaften und Dienstgraden sorgt. Das ergibt auch überhaupt keinen Sinn, weil wir erstens nicht freiwillig hier sind und weil es, wenn man schon von morgens vom Frühstück bis spät in die Nacht von seinen Vorgesetzten angeschrien und schikaniert wird, sowieso nicht möglich ist, für ein gutes Verhältnis zwischen uns und den Vorgesetzten zu sorgen, weil es nämlich zwischen Leuten, die mich anschreien und mir, der ich mir das gezwungenermaßen, weil einer dienstlich unterworfen, gefallen lassen muss, nicht, er merkte, dass ihm dieser komplizierte Satz in die Binsen ging und er kam schnell zum Ende und so weiter, jedenfalls deshalb der ganze Kram mit Vertrauensmann totaler Quatsch ist. Das Gejohle war groß, die Begeisterung schlug Wellen, der ganze Saal war aus dem Häuschen, die Rekruten johlten, klatschten, trampelten mit den Füßen, riefen genau und Wahnsinn. Der Hauptfeldwebel lächelte und nickte zufrieden und Schmidt hob wieder die Hand und rief in den Tumult hinein, mein Vorschlag, was Frank, der Schmidt, so gerne ihn eigentlich mochte, in diesem Moment mit Vergnügen ordentlich was auf die Schnauze gehauen hätte, extrem absurd und sinnlos fand. Und dann riefen andere, Lehmann, Lehmann, und Frank wusste, dass er, wenn er es nicht mit all seinen Kameraden außer vielleicht Leppert, der als einziger völlig unbeteiligt wirkte und eine Zigarette in seinen Händen hin und her wendete, verscherzen wollte, wohl oder übel zur Wahl antreten musste. Kranich stand, nachdem sich der Tumult ein wenig gelegt hatte, auf und schrieb Kranich und Lehmann an die Tafel und Frank versuchte sich ein bisschen dadurch zu rächen, dass er Schmidt auch noch vorschlug und dann fragte der Hauptfeldwebel, ob Schmidt und Kranich nicht auch noch eine kleine Wahlrede halten wollten, aber sie wollten nicht, worauf der Hauptfeld sie ermahnte, sich gefälligst mal ein Beispiel an Kamerad Lehmann zu nehmen, der hätte wenigstens ein bisschen Mumm in den Knochen, was die Sache in Franks Augen nur noch peinlicher machte, aber jetzt ließ er sich nicht mehr provozieren, er sagte gar nichts mehr, es nützte gar doch alles nichts und dann wurden die Stimmenzettel verteilt und er ging mit 82 Stimmen als Sieger durchs Ziel, gegen 17 Stimmen für Kranich und 2 Stimmen für Schmidt. »Ich will's kurz machen«, sagte der Hauptfeld zum Ende der Veranstaltung. »Ich bin stolz auf euch Männer. Ihr habt, glaube ich, eine gute Wahl getroffen und ihr habt euch auch mal ein bisschen Luft gemacht. Das ist prima, eine kernige Sache ist das. Es muss ja auch mal ein bisschen Leben in die Bude kommen. Es müssen auch mal ein paar kräftige Worte fallen. Wir werfen hier nicht mit Wattebäuschen, wir sind hier nicht in der schwulen Kompanie. Und jetzt, Leute, alle auf und zurück in die Kompanie.« »Und dass mir keiner trödelt«, fügte er hinzu und drohte dabei lächelnd mit dem Zeigefinger. Also standen alle auf und Hoppe, Schmidt und Hartmann klopften im Hinausgehen Frank auf die Schulter und Schmidt, der keine Ahnung zu haben schien, was er Frank angetan hatte, sagte, »Mann, wir haben den Vertrauensmann auf unserer Stube, jetzt können die uns gar nichts mehr.« Und das war für Frank eine so rührende, unschuldige und naive Bemerkung, dass er Schmidt gar nicht mehr richtig böse sein konnte. »Würde ich mich nicht drauf verlassen«, sagte er nur und ließ sich draußen, nachdem er sein Schiffchen aufgesetzt hatte, von Leppert Feuer für eine seiner Zigaretten geben, »würde ich mich nicht drauf verlassen.« Aber Schmidt war schon mit den anderen weitergezogen, nur Leppert stand noch bei ihm und Leppert grinste. »Ich habe Schmidt gewählt«, sagte er. »Ich auch«, sagte Frank bitter, »ich auch.«